Die Schlacht vor Raben. Im Streite um das Vatererbe war Dietrich vor seinem Oheim Ermenrich aus dem Lande gewichen und hatte an König Etzels Hof gastfreie Aufnahme gefunden. »Ich werde dir einst helfen, dein Reich zurückzuerobern«, versprach ihm der Hunnenkönig, und Dietrich dankte ihm die Gastfreundschaft, indem er Etzel auf seinen Kriegsfahrten begleitete und ihm im Kampfe tapfer zur Seite stand. Als das Heer sich nun zum Rachezuge rüstete, um Dietrich die Herrschaft zurückzugewinnen, ließen Etzels zwei Söhne nicht abzubitten, man möge sie doch mitreiten lassen. Ihre Mutter wollte nicht zustimmen, denn sie hatte geträumt, ein Drache habe die beiden Jünglinge entführt und vor ihren Augen zerrissen. Da bat Dietrich, die unerfahrenen Knaben seiner Hut anzuvertrauen. »Ich werde treu auf eure beiden Söhne Acht geben«, versprach Dietrich den Eltern. So gab Etzel nach, weil auch Königin Helliche Dietrichs Worten vertraute, und ließ sie ziehen. Als der heimkehrende Dietrich die Grenzen seines Landes überschritt, zeigte es sich, dass die Heimat ihn nicht vergessen hatte. Seine Königsstadt Bern öffnete ihm willig die Tore und viele Getreue scharten sich um ihn. Man rüstete sich zum Kampf gegen Ermenrich, der sich bei der Stadt Raben mit seinem Heere zur Entscheidung stellte. Etzels Söhne, Ort und Schaf, dazu seinen jungen Bruder Dieter, hatte Dietrich dem kühnen Elsan anvertraut. Mit seinem Leben musste dieser dafür bürgen, sich nicht vor die Stadt ziehen zu lassen. Doch heimlich übertraten die kühnen Jünglinge das Verbot und ritten ohne Elsan davon. Ohne es zu wissen, gerieten sie auf die Straße nach Raben. Vor dieser Stadt stießen sie auf den starken Wittege, der einst Dietrichs Gefolgsmann gewesen und in Ermenrichs Dienst getreten war. »Wir müssen unseren Herrn Dietrich an dem Verräter rächen«, riefen die drei Jünglinge voller Kampfeseifer und drangen auf den Helden ein. Vergeblich mahnte Wittige sie, vom Streite abzulassen, da sie ihn doch nicht bestehen könnten. Er musste sich jedoch ihres Ungestüms erwehren und erschlug mit Mimung, seinem guten Schwerte, König Etzels beide Söhne, dann Dieter, den jungen Bruder des Berners. Während Dieter und die Etzelsöhne mit Wittige kämpften und sich ihr Schicksal vollzog, entbrannte vor der Stadt Raben eine schwere Schlacht zwischen den Mannen Dietrichs und König Ermenrichs. Lange Zeit tobte der Kampf hin und her. Dann gelang es Dietrich und seinen Recken, den Widerstand von Ermenrichs Scharen zu brechen. Der hart erkämpfte Sieg hatte schwere Opfer gekostet. Viele Erschlagene und Verwundete lagen in ihrem Blute, und Dietrich befahl, die Verwundeten zu pflegen und die Toten zu bestatten. Da sah er, wie eben Elsan auf die Wallstatt geritten kam. Dietrich fragte sogleich nach den Jünglingen, die er dem Schutz des Recken anvertraut hatte. Er erfuhr, Schlimmes fürchtend, Elsan habe sie aus den Augen verloren, und bald darauf kamen Boten, die meldeten, Dieter und die Söhne Etzels lägen erschlagen auf der Heide. »Habe ich sie dir, Elsan, nicht auf Leben und Tod übergeben?« rief Dietrich klagend aus. Dann übermannte ihn der Zorn und er erschlug Elsan auf der Stelle. Als er die Toten fand und ihre Wunden untersuchte, erkannte er den Täter. Nur das Schwert Mimung schlug solche Wunden, und Wittige war es, der dieses Schwert führte. Das Verlangen, den Tod der Jünglinge zu rächen, wurde übermächtig in ihm. Aber wo sollte er den Mörder finden? Der treue Rüdiger von Bechelaren, dessen junger Sohn in der Rabenschlacht gefallen war, hatte Dietrich zur Todesstätte begleitet. Er war es auch, der Wittege und seinen Neffen Rinold über die Heide reiten sah. Dietrich nahm sofort die Verfolgung auf, als beide vor dem berserkerhaft wütenden Feinde flohen. Schließlich stellte sich der junge Rinold Dietrich entgegen und griff ihn mutig an. Er konnte jedoch Dietrichs rasendem Zorn nicht widerstehen und fiel nach kurzem Kampfe. Wittege, von furchtbarem Schrecken erfüllt, vergaß das Gebot der Ehre und suchte das Heil in der Flucht, auf die Schnelligkeit seines Pferdes vertrauend. Aber der Abstand zwischen Wittege und seinem Verfolger wurde immer kleiner, und da der Fliehende die Richtung auf das Meer nahm, hoffte Dietrich, ihn am Strande zum Kampfe zu stellen. Schon verzweifelte Wittege selbst an der Rettung, da erhob sich aus den Fluten eine Meerfrau, seine Urahne Waghild, die den letzten Spross ihres Geschlechtes samt seinem Ross mit sich in die Tiefe zog. Vergeblich harrte Dietrich lange am Strande, in der Hoffnung, der Feind werde wieder auftauchen. Aber nichts zeigte sich über der weiten Flut, und Dietrich musste erkennen, dass Wittige seiner Rache für immer entzogen war. Trotz des Sieges über Ermenrich blieb Dietrich bei den harten Verlusten seines Heeres nichts anderes übrig, als an Etzels Hof zurückzukehren. Durfte er aber wagen, nach dem Tode der Königssöhne, für deren Leben er sich verbürgt hatte, vor König Etzel und Königin Helche hinzutreten? In dieser Not bat er Rüdiger von Bechelaren um Beistand, und der wackere Kampfgenosse übernahm es, das hunnische Hilfsheer zurückzuführen und die Verzeihung des Königspaares zu erwirken. Noch bevor er eintraf, erschienen die herrenlosen Rosse der beiden Königssöhne vor dem Palast. Sie hatten allein den Weg in die Heimat gefunden. Die blutigen Sättel kündeten von unheilvollem Geschehen. Der Schmerz übermannte Etzel und Helche, als sie durch Rüdiger über das Schicksal der Söhne Gewissheit erlangten. Den Zorn des Königspaares über Dietrichs Wortbruch wusste Rüdiger jedoch zu besänftigen, indem er auf die unglückselige Fügung hinwies, die das Zusammentreffen der Jünglinge mit Wittige bewirkt hatte. Als Dietrich bald darauf vor Etzel und Helche erschien, neigte er sich bis zur Erde und bat, der König möge sein Leid an ihm rächen und ihn töten. Da Helche die Erniedrigung des Helden sah, brach sie in Tränen aus. König Etzel aber nannte ihn schuldlos und versicherte ihn seiner Huld. Lange Jahre lebte Dietrich noch an Etzels Hof, wegen seiner Tapferkeit und seines klugen Rates hochgeehrt und geachtet. Als Etzel nach Frau Helches Tod die schöne Kriemhild als Gattin heimführte und diese, voll Rachedurst gegen Siegfrieds Mörder, die Burgunden ins Land lockte, um sie zu verderben, war es Dietrich, der König Gunther und den starken Hagen von Tronje im letzten Kampf überwand. Nach dem Untergang der Burgunden war das Leben an Etzels Hofe grau und trostlos geworden. Etzels Lebensmut war gebrochen. Seine besten Mannen, unter ihnen Markgraf Rüdiger, waren im Kampfe gegen die Burgunden gefallen. Der einzige Sohn aus der Ehe mit Kriemhild hatte durch Hagens Schwert den Tod gefunden. Dietrich hielt nichts mehr im Hunnenlande zurück. Er verließ Etzels Hof, um die Herrschaft in Bern zu übernehmen. Den alten Hildebrand, seinen getreuen Waffenmeister, schickte er voraus. An der Landesgrenze trat Hildebrand ein wehrhafter Recke entgegen. Der Alte erkannte ihn nicht. Drohende Reden flogen hin und her, und bald ritten die beiden Kämpfer erbittert aufeinander los. Die Speere zersplitterten, die Schilde krachten, die Recken sprangen von den Pferden und begannen den Schwertkampf. Keiner konnte den anderen überwinden, und schließlich wurden sie so müde, dass sie rasten mussten. »Nenne mir deinen Namen und gib deine Waffen heraus«, rief Hildebrands Gegner zornig. Der Alte lachte höhnisch und verlangte von dem anderen das Gleiche. Da hieben beide wieder aufeinander ein, bis ihnen die Kräfte schwanden. Schließlich schlug Hildebrand dem jungen Recken mit seinem Schwerte eine schwere Wunde, und endlich schien sich dieser besiegt zu bekennen. »Hier, nimm mein Schwert, denn du bist stärker als ich«, sagte er und reichte es dem Alten. Doch als Hildebrand danach griff, schlug der Junge zu. »Diesen Schlag lehrte dich ein Weib«, schrie der Alte voller Zorn und drang auf den anderen ein. Er warf ihn zu Boden und richtete das Schwert dem Liegenden auf die Brust, und dann nannte er ihm seinen Namen. Nun gab auch der Unterlegene den eigenen Preis. Es war Hadubrand, Hildebrands Sohn. Da warf der Alte das Schwert von sich, schloss den Sohn voller Freude in die Arme und küsste ihn unter Tränen. Gemeinsam ritten sie zu Frau Ute. Die wunderte sich über den fremden Gast. »Ich bringe dir meinen Vater Hildebrand«, sagte Hadubrand. Da umarmte Ute den Gatten, den sie über 3 Jahrzehnte nicht gesehen hatte. Nur kurze Zeit rasteten Vater und Sohn, dann ritten sie zusammen nach Bern an König Dietrichs Hof. Ermenrich, der ihm so lange die Herrschaft streitig gemacht hatte, war im Kampfe gefallen, und nun endlich konnte Dietrich sich in Rom, der ewigen Stadt, mit der Königskrone schmücken lassen, die ihm rechtmäßig zustand. Die lange Zeit der Trennung von der Heimat hatte ihn erfahren und weise gemacht. Viele Jahre trug der Gotenkönig in strahlendem Ruhm die Krone auf dem Haupte, und alles Volk verehrte seine Macht und seine Gerechtigkeit, seine milde und wahre Mannestugend. Dietrich von Bern. In den Zeiten, da Germanen als die Herren im Römerreich lebten, regierte in der Stadt Verona, die auch Bern genannt wurde, der mächtige Gotenkönig Dietrich. Er hatte sein Reich als Vatererbe von König Dietmar übernommen und war von Hildebrand, einem tapferen Recken, erzogen und in allen Tugenden des Kampfes wohl unterwiesen worden. Schon bei Dietrichs Geburt war geweissagt worden, dass er zu großen Taten berufen sei. Als Zeichen der Wahrheit dieses Spruches sollte Feuer aus seinem Munde sprühen, sobald er zornig wurde. Als diese Vorhersage wirklich eintraf, glaubten alle an Dietrichs künftigen Ruhm. Mit dem alten Waffenmeister Hildebrand zog der junge Recke auf Abenteuer aus und bewährte sich im Kampfe mit Grim und Hilde, einem räuberischen Riesenpaar, das im Lande ringsum Schrecken verbreitete. Als unüberwindliche Waffe trug der junge Held seither das herrliche Schwert Nagelring, das kunstfertige Zwerge geschmiedet hatten. Seit Dietrich den Thron seines Vaters übernommen hatte, kamen von weit her tapfere Helden nach Bern gezogen, um dem König als Gefolgsleute zu dienen. Denn sein Ruhm war weit über des Landes Grenzen gedrungen. Da war der starke Heime, der sich nicht eher zum Waffendienst bereit erklärte, als bis er Dietrichs Überlegenheit im Kampfe anerkennen musste. Auch der kühne Witige wurde Dietrichs Gefolgsmann. Obwohl er sich mit seinem kostbaren Schwerte Mimung, das sein Vater, Wieland der Schmied, ihm vererbt hatte, stärker als der Berner gezeigt hatte. Noch andere Helden kamen nach Bern, um sich mit Dietrich im Kampfe zu messen. Unter ihnen war der Riese Ecke, der Gesittung und Lebensweise der Menschen angenommen hatte und bestrebt war, Ruhm und Ehre zu erwerben. Drei königliche Jungfrauen, von denen eine ihm ihre Hand versprochen hatte, wenn er den mächtigen Berner bezwinge und ihr zuführe, hatten ihn zum Kampfe aufgestachelt. Ecke fand seinen Gegner nicht in Bern und ruhte nicht, bis er ihn zu später Nachtstunde im Walde traf. Trotz der Dunkelheit musste Dietrich sich zum Kampfe stellen, und so heftig folgten nun Streich auf Gegenstreich, dass das Feuer, das sie aus ihren Helmen schlugen, weithin leuchtete. Endlich gelang es dem Berner, den Riesen zu Boden zu zwingen. Und da Ecke eher sterben als sich gefangen geben wollte, musste Dietrich ihn töten. Traurig bestattete Dietrich den tapferen Gegner, der ihn zum Streite gezwungen hatte. Er musste bald darauf noch weitere schwere Kämpfe bestehen, mit Eckes Bruder Fasold und dem ganzen Riesengeschlechte, das Eckes Tod rächen wollte. Dann zog er zur Burg der drei grausamen Königstöchter, um ihnen das Haupt des Toten Ecke zu bringen, den sie in den Tod getrieben hatten. Als Wohltäter der Bedrängten lebte Dietrich zu Bern. Niemand bat ihn vergebens um Hilfe, und weithin verbreitete sich der Ruhm seiner Taten. Eines Tages berichtete der alte Hildebrand von einem Zwergenvolk, das tief im Innern der Berge hause und dessen König Laurin, obwohl nur drei Spannen groß, so stark sei, dass niemand ihm widerstehen könne. »Er besitzt in Tirol einen Rosengarten mit goldener Pforte«, sprach der kundige Waffenmeister, »und statt der Mauer umspannt ihn ein Seidenfaden. Wer diesen zu zerreißen wagt, den lässt Laurin furchtbare Rache spüren, denn er nimmt dem Frevler Hand und Fuß als Pfand.« Da beschloss Dietrich, sogleich mit seinen Mannen aufzubrechen, um sich mit dem Zwergenkönig Laurin im Kampfe zu messen. Sie kamen nach Tirol und fanden auch den Rosengarten. Die Rosen dufteten ihnen entgegen, als sie aus dem Walde traten. Wittige war der Erste, der in den Garten einbrach und unbekümmert die Rosen zerstampfte. In wildem Zorn stürmte der Zwerg Laurin, mit Speer und Schwert gewaffnet, heran, und der Held hätte sich des Zwerges nicht erwehren können, wenn nicht Dietrich ihm zu Hilfe gekommen wäre. »Schlagt mit dem Schwertknaufe drein«, riet Hildebrand seinem Herrn. Doch der Zwergenkönig zog seine Tarnkappe hervor und streifte sie über. Unsichtbar für den Gegner ließ er nun Schlag auf den Berner niedersausen und bedrängte ihn hart. »Fasst ihn um den Leib und entreißt ihm den Gürtel«, rief der alte Waffenmeister in der höchsten Not, und Dietrich folgte, wie immer, seinem Rat. So gelang es ihm, den furchtbaren Gegner, dem der Gürtel die Stärke von 12 Männern verliehen hatte, zu Boden zu zwingen. Da bat Laurin um Gnade, die ihm auch gewährt wurde, und als er die Recken in sein Reich einlud, folgten sie ihm in das Innere des Berges. Fröhliches Leben herrschte in König Laurins Reich. Die Gäste wurden bewirtet und mit allerlei Kurzweil, mit Gesang und Tanz und ritterlichen Kampfspielen, die das Zwergenvolk zeigte, unterhalten. Laurin aber hatte die Rache nicht vergessen, die er im Stillen den Recken geschworen hatte. Mit einem betäubenden Trank senkte er sie alle in tiefen Schlaf, hieß er die Wehrlosen fesseln und in einen finsteren Kerker werfen. Über solchen Verrat geriet Dietrich, als er aus dem Zauberschlaf erwachte, in unbändigen Zorn. Flammen sprühten aus seinem Munde und verbrannten die Fesseln. So ward er frei und konnte die Bande seiner Gefährten lösen. Den Kerker vermochten die Helden jedoch nicht zu öffnen. Dietrichs Waffengefährte Dietleib, dessen Schwester Kühnhild König Laurin in den Berg entführt hatte, um sich mit ihr zu vermählen, lag in einer besonderen Kammer gefangen. Kühnhild, die nichts sehnlicher wünschte, als Laurins Reich zu verlassen, befreite den Bruder und trug ihm Waffen zu. Kurze Zeit später half dann Dietleib dem König Dietrich und seinen Mannen aus ihrer Haft heraus. Vergeblich rüsteten sich die Zwerge zu Tausenden. Sie erlagen der Kraft der Helden, König Laurin wurde gefangen genommen und Dietrich gedachte, ihn wegen seiner Treulosigkeit zu töten. Aber Kühnhild, Dietleib und Hildebrand baten für ihn, so dass Dietrich ihm Gnade gewährte. Er führte den Zwergenkönig mit sich nach Bern. Später versöhnte sich Dietrich mit Laurin und ließ ihn in den Berg zurückkehren. Gudrun. Vor Zeiten lebte in Irland der König Hagen und seine Gemahlin Hilde. Sie hatten eine liebliche Tochter, die den Namen ihrer Mutter trug. Jedermann pries ihre Anmut und ihren Liebreiz, und bald drang der Ruf von Hildes Schönheit über Meer und Land, und viele edle Freier aus königlichem Blut kamen an den Hof, um sie zum Weibe zu gewinnen. »Ich werde nur dem die Hand meiner Tochter geben«, erklärte König Hagen hart, »der mich im Wettkampf besiegt.« Viele Bewerber hatte er schon bezwungen und erschlagen. Damals herrschte im Hegelingenland König Hedel, dessen Reich sich von Jütland bis zu den Niederlanden erstreckte. Sein Wunsch war es, die schönste Fürstentochter als Gemahlin an seiner Seite zu haben. Und so entsandte er 3 getreue Helden zur Brautwerbung. Seinen Waffenmeister Warte, den gewaltigen Recken, den sangeskundigen Horand, seinen Schwestersohn aus Dänemark, und den klugen Frute, dessen Rat dem König schon so manches Mal aus der Bedrängnis geholfen hatte. »Nicht mit Waffengewalt, nur durch List werden wir zum Ziele kommen«, mahnte Frute. »Denn König Hagen pflegt die Boten derer, die seine schöne Tochter gewinnen wollen, sehr übel aufzunehmen.« Auf seinen Rat reisten die Helden darum als fremde Kaufleute verkleidet nach Irland. Am Strande von Baljan gingen sie an Land, baten um Gastfreundschaft, die man ihnen gewährte, und schlugen die Zelte auf, um ihre Waren feilzubieten. Waffen und Geräte, wertvolle Stoffe und kostbaren Schmuck an Spangen und Ringen. Die Leute aus Hagensburg strömten voll Neugierde herbei, und bald zog das Lob der köstlichen Waren und Kleinodien auch die Königin mit ihrer schönen Tochter in die Zelte der Fremden. Selbst König Hagen fand Gefallen an den Kaufleuten, die gar nicht wie gewöhnliche Krämer erschienen, und eines Tages lud er Warte und seine Gefährten an den Hof. Im Königssaale saßen die Gäste aus dem Hegelingenlande der Königin und ihren Edelfrauen gegenüber. Mit welcher Freude schauten sie auf Hilde, die liebliche Königstochter, der ihrer Reise galt. Doch ließen sie nichts von ihrem Vorhaben verlauten und gebärdeten sich weiterhin, als seien sie Kaufleute. Nicht Krämer, sondern edle Recken sind sie«, flüsterte Hagen seinem Marschall zu und blickte dabei wohlgefällig auf den starken Warte mit dem breiten Bart. Lächelnd trat Königin Hilde vor Warte hin. »Sagt ehrlich eure Meinung«, fragte sie scherzend. »Behagt euch mehr der Umgang mit schönen Frauen, oder blickt ihr lieber im Waffenspiegel dem Gegner ins Auge?« Der wackere Streiter ließ sich durch die Scherzfrage überrumpeln und gestand freimütig ein, jeder Gesellschaft schöner Frauen ziehe er den harten Waffenstreit vor. Da gab es fröhliches Gelächter, und als Hagen den Gast, der ein Kaufmann sein wollte, zum Wettkampf herausforderte, musste er ihn bald voller Erstaunen und Beschämung als seinen Meister anerkennen. Besonderes Gefallen aber fanden Frauen und Recken des Könighofes an Horand, dem Sänger, der durch seine Stimme aller Herzen gewann. Er sang so bezwingend, dass die Waldvögel in ihrem Gesang innehielten und die schöne Hilde in ihrer Kemenate voll heimlichen Entzückens seiner Stimme lauschte. Niemals hatte sie solch bezaubernden Gesang vernommen. Schließlich konnte sie den lockenden Tönen nicht länger widerstehen und ließ den Sänger zu sich kommen. Dort, in ihrem Frauengemach, sang Horan für sie eine Weise, die er noch niemandem gesungen hatte. Auf der Meerfahrt hatte er sie von einem Nix vernommen, der schöner sang als jedes Menschenwesen. Jetzt offenbarte Horand der Königstochter die volle Wahrheit und berichtete ihr von Hedel, seinem Herrn, der nichts sehnlicher wünschte, als sie zur Frau zu gewinnen. Die schöne Hilde schien nicht abgeneigt, ihr Ja-Wort zu geben. »Mein Vater wird niemals darein willigen, dass ich mit euch in die Ferne ziehe«, meinte sie jedoch zögernd. »Gerade darum haben wir ja vorgetäuscht, Kaufleute zu sein«, versetzte Horand, und so lockend wusste der kluge Sänger, ihr seines Herrn Werbung vorzutragen, dass Hilde schließlich einwilligte. Auch ohne die Zustimmung ihres Vaters wollte sie Horand folgen, und sie war bereit, sich von ihm und seinen Gefährten entführen zu lassen. »Er bitte dir deines Vaters Erlaubnis, unsere Schiffe zu besichtigen«, schlug er ihr vor. »Dann werden wir die Anker lichten und den König Hedels Land fahren.« Die Flucht gelang. Ein günstiger Fahrtwind führte die Hegelingen zur Heimatküste, und König Hedel, dem Boten den glücklichen Ausgang der Fahrt berichtet hatten, nahte mit einem glänzenden Brautgeleite, um die schöne Hilde heimzuführen. In fröhlichem Einverständnis gelobten sich beide Liebe und Treue. Aber noch ehe es Abend wurde, kam erschreckende Botschaft. König Hagen war mit seiner kampfstarken Flotte bereits nahe der Küste, um die geraubte Tochter zurückzuholen. Denn nicht anders glaubte der Ehrenkönig, als dass Hilde von Seeräubern entführt worden sei. »Rüstet euch alle zum Kampfe«, gebot Hedel seinen Mannen, und so standen die Hegelingen zur Abwehr bereit, als König Hagen mit seinen Recken an Land ging. Ein hartes, erbittertes Ringen begann. Wild flogen die schweren Speere, und dann standen die Kämpfer, das Schwert in der Faust, einander gegenüber. Hagen drang grimmig auf König Hedel ein und traf ihn schwer, und als man den Verwundeten vom Kampfplatz führte, ging Hagen kühn den starken Warte an. Zwei ebenbürtige Gegner standen einander gegenüber. Hagen durchschlug Wartes Helm und verwundete ihn schwer. Der alte Recke ließ aber nicht vom Kampfe ab und brachte den König in harte Bedrängnis. trenne, wenn du mich liebst, die beiden erbitterten Kämpfer«, bat Hilde, die alles mit angesehen hatte, König Hethel. »Sie werden nicht ablassen von ihrem furchtbaren Streit, bis sie beide zugleich erschlagen zu Boden sinken.« Da raffte Hethel, trotz seiner Verwundung, sich auf und eilte auf die Waldstadt. »Lasst es genug sein der Toten, König Hagen«, rief er, »und stellt den unnützen Kampf ein, ihr Helden.« König Hagen, der Achtung hatte vor der Tapferkeit seines Gegners, folgte der Aufforderung König Hethels. Die beiden starken Streiter senkten die Waffen und König Hethel bekannte, dass er Hagens Tochter habe entführen lassen, um sich mit ihr zu vermählen. »Als Königin der Hegelinen soll sie über Land und Meer herrschen«, gelobte König Hethel. Da willigte Hagen ein und erklärte sich zur Versöhnung bereit. Er geleitete selber seine schöne Tochter in die neue Heimat und feierte auf Hethels Burg Matelane ihre Hochzeit mit dem König der Hegelingen. In guter Freundschaft und mit vielen Gastgeschenken schied Hagen von dannen. In hohen Ehren lebte die schöne Hilde viele Jahre an der Seite König Hethels, der sein Reich in Gerechtigkeit und Kraft regierte und schirmte. Sie hatten zwei Kinder. Ortwin, der unter der Obhut des alten Warte zu einem edlen Recken heranwuchs, und Gudrun, die an Schönheit sogar ihre Mutter überstrahlte. Wie einst Hagen über seine Tochter Hilde, so wachte nun König Hethel über die schöne Gudrun. Nur dem sollte sie gehören, den er ihrer würdig erachtete. Vergeblich warb Siegfried von Moorland, der über sieben Reiche gebot, um sie. Vergeblich bat auch Hartmut, der Sohn König Ludwigs von der Normandie, um ihre Hand. Gudrun selber hätte sich dem edlen Recken, der sich durch stattlichen Wuchs und ritterliches Wesen auszeichnete, vielleicht wohl anvertraut, denn er brachte ihr aufrichtige Liebe entgegen. Doch ihr Vater Hethel wies den Freier stolz und hochfahrend ab, als bedeute dessen Werbung eine Kränkung seiner Ehre. Hartmuts Vater Ludwig nämlich war ein Lehnsmann von König Hagen von Irland, und somit galt Hartmut ihm als nicht ebenbürtig. Voller Zorn nahm der junge Normannenfürst die Abweisung hin. Er fühlte sich in seiner Ehre gekränkt und sann auf Rache. Während Hartmut unverrichteter Dinge heimkehrte, erschien König Herwig von Seeland mit einem Heere vor Hethels Burg. Die Hegelingen mussten der Übermacht der Feinde weichen, und Herwig gelang es, mit seinen Mannen in die Burg einzudringen. König Hethel stellte sich Herwig im Burghof zum Kampfe. Aber als die schöne Gudrun Herwigs Heldenkraft und den Ernst seiner Werbung sah, entbrannte ihr Herz in Liebe zu ihm, und sie bat ihren Vater, um ihretwillen Frieden zu schließen. König Hethel gewährte ihr die Bitte, weil er erkannt hatte, dass Herwig seiner Tochter würdig war. So wurden Gudrun und Herwig miteinander verlobt. Aber ein Jahr sollte die Brautzeit währen, denn Hethel und Hilde wollten sich nicht so bald von ihrem geliebten Kinde trennen. Doch ehe Herwig daran denken konnte, seine Braut heimzuführen, hatte er einen schweren Krieg zu bestehen. Der mächtige König Siegfried von Moorland hatte in seinem Zorn über die Abweisung am Hegelingenhofe Rache geschworen und wandte sich nun gegen Herwig von Seeland, der glücklicher gewesen war als er. Herwig war nicht zum Kampfe gerüstet und geriet in schwere Not. Nur mit Hethels Hilfe, in dessen Heer auch der junge Ortwin, dazu Warte, Frute und Horand kämpften, wurde der missgünstige Nebenbuhler in seine Burg zurückgeworfen. Dort belagerten ihn die Heere der Hegelingen und Seeländer. »Nicht eher werde ich von hier weichen«, rief König Hethel drohend, »als bis Siegfried der Friedensbrecher gefangen vor mir steht.« In dieser Zeit aber, da die wehrhaften Männer fern der Heimat waren, brach das Verhängnis über Hethels Sippe herein. Hartmut, den jungen Normannenfürsten, trieb die Rache wegen der Demütigung, die er an Hethels Hof erfahren hatte, wie auch die Liebe zu Gudrun zu schnellem Entschluss. Seine Späher meldeten ihm, dass König Hethel auf Heerfahrt sei. Doch ehe Hartmut ins Hegelingenreich einfiel, sandte er noch einmal Brautwerber nach Matelane. »Ich bin Herwig anverlobt«, erklärte die stolze Gudrun, »und mit keinem anderen werde ich mich vermählen.« Da griff der junge Normannenfürst zur Gewalt, wie er es angedroht hatte, berannte mit seinen Mannen die unbewehrte Königsburg und ließ Gudrun mit mehreren ihrer Jungfrauen, zu denen auch ihre Gespielin Hildburg gehörte, ergreifen und zu den Schiffen schleppen. Nur Königin Hilde blieb in einsamem Schmerz zurück. Sie sandte Boten mit der Trauerkunde an König Hethel, und als dieser vernahm, was sich ereignet hatte, wollte ihn der Schmerz überwältigen. Aber Herwig rief: »Wir müssen sogleich den frechen Räuber verfolgen und ihm seine Beute abjagen.« Auch Warte stimmte ihm zu, und er drängte darauf, mit Siegfried Frieden zu schließen. Der hart bedrängte König von Moorland war auch dazu bereit, und als er erfuhr, dass Hartmut die schöne Gudrun geraubt habe, entschloss er sich, an der Verfolgung teilzunehmen. Ohne zu säumen, bestiegen sie die Schiffe, setzten die Segel und nahmen unter Wartes Führung die Verfolgung auf. Die Normannenkrieger dachten nicht an Gefahr und rasteten auf einer Insel, dem Wülpensande. Plötzlich entdeckten die ausgestellten Wächter Segel auf dem Meer. Die Normannen hatten kaum Zeit, sich zu rüsten, so schnell waren die Schiffe heran. Die bewaffneten Hegelingen sprangen an Land und die Schlacht begann. In wütendem Ringen wogte das Kampfglück hin und her. Die Wellen röteten sich vom Blute der Erschlagenen, und rot färbte sich auch das Gras der Dünen. Ringsum war die Wallstatt von Toten und Verwundeten bedeckt. Hethel stellte in wildem Zorn den Normannenkönig Ludwig, Hartmuts Vater, zum Zweikampf. Aber nach schwerem Ringen traf ihn Ludwigs Schwert, dass er sterbend zu Boden sank. Da wurde der Zorn des alten Warte zum Grimm eines reißenden Tieres. Brüllend vor Kampfeswut stürzte er sich in die Reihen der Kämpfer, um seinen Herrn zu rächen. Viele Normannen fielen unter seinen Streichen. Als der Abend herabsank, war die Schlacht immer noch nicht entschieden. Erst die hereinbrechende Finsternis trennte die Kämpfenden. In tiefer Ermattung sanken hüben und drüben die Streiter in den Schlaf. König Ludwig wusste, dass er mit seinen Mannen auf die Dauer den Hegelingen nicht werde standhalten können. Deshalb führte er im Schutze der Nacht seine Krieger lautlos zu den Schiffen, gewann unbehindert die See und steuerte mit günstigem Wind der normannischen Heimat entgegen. Als Warte in der Morgenfrühe das Heerhorn ertönen ließ, um den Kampf von neuem zu beginnen, war ringsum kein Feind mehr zu erblicken. Nur seine Toten bedeckten den Strand. Groß war die Enttäuschung der Hegelingen, denn sie mussten erkennen, dass sie nicht mehr die Kraft besaßen, den entwichenen Feinden zu folgen. Da begruben die Überlebenden in tiefem Schmerz ihre Toten. Auf das Grab des erschlagenen Königs Hethel wälzten sie einen gewaltigen Stein. 6 Tage währte es, bis die Toten auf der breiten Meeresdüne bestattet waren. Auch die gefallenen Feinde begruben sie, damit die Leichen nicht den Raben zum Fraß dienten. Dann ging die Fahrt heimwärts ins Hegelingenland. Ohne den Heerkönig, den starken Hethel, und ohne die schöne Gudrun, um deretwegen sie ausgezogen waren, mussten Warte und Herwig vor die Königin Hilde treten. Fast die ganze waffenfähige Mannschaft hatte den Tod gefunden. Laut klagte Königin Hilde, als sie diese Kunde vernahm. »Wir müssen sogleich zum Kampf gegen die räuberischen Normannen rüsten«, rief sie. Doch Herwig zögerte und Warte, der starke Kämpfer, wiegte bedächtig das Haupt. »Allzu sehr sind von dem zweifachen Kriegszug unsere Kräfte erschöpft. Erst wenn eine neue Waffenjugend herangewachsen ist, können wir daran denken, gegen die Normannen den Kampf zu erneuern.« Auch Herwig versprach, nicht eher zu ruhen, als bis er Gudrun befreit und an Hartmut gerecht habe. Währenddessen rauschten die Schiffe der Normannen durch das Meer nach Süden. »Seht jene Burgen, Herren«, sagte Hartmut zu der von Kummer gebeugten Gudrun. »Über sie und all meine Lande sollt ihr gebieten, wenn ihr mich erhöret.« Und auch König Ludwig redete ihr gut zu. »Lieber will ich sterben, als meinem Verlobten die Treue brechen«, erwiderte Gudrun. In jähem Zorn ergriff sie der alte König und stieß sie ins Meer. Aber Hartmut sprang ihr nach und rettete sie aus den Wellen. Drohend trat er vor seinen Vater. »Hätte ein anderer sich solchen Tuns erkühnt«, rief er, »so hätte er es mit dem Leben büßen müssen.« Da fasste Reue den rauen König und er tat Abbitte bei Gudrun. Als die Schiffe in den Heimathafen einliefen, standen Hartmuts Mutter, die Königin Gerlind und seine Schwester Ortrun am Strande, um Gudrun freundlich zu empfangen. Doch diese wehrte weinend jeden Gruß ab. Trotzdem versuchte die Königin zunächst, die Entführte versöhnlich zu stimmen. Aber gegen sie, wie auch gegen Hartmut und alle anderen, blieb Gudrun abweisend und unzugänglich. Nur zu Ortrun, die ihr stets liebreich entgegenkam, fühlte sie sich hingezogen. Hartmuts Hoffnung, dass Gudrun ihm allmählich ihre Liebe zuwenden werde, erfüllte sich nicht. Zu sehr zürnte Gudrun dem Manne, der die Schuld an ihrem Unglück trug, und sie zeigte sich unversöhnlich, obwohl sie durch Ortrun wusste, dass Hartmuts Liebe aufrichtig war. Als Gudrun sich fernerhin weigerte, mit Hartmut Hochzeit zu halten, riet Gerlind dem Sohne, die Widerspenstige ihrer Zucht zu übergeben, so werde sich alles wohl fügen.« Da willigte Hartmut ein, bat jedoch die Mutter, Gudrun in Ehren zu halten, wie es ihr zustehe. So kam Gudrun, die Königstochter, in Frau Gerlins Zucht und musste schwere Magddienste verrichten. Gerlind quälte sie auch durch kränkende Worte und durch Strafen und gab ihr kärgliche Nahrung. In schweigendem Stolz nahm Gudrun alle Pein geduldig auf sich, aber die bittere Not verscheuchte die frische Farbe ihrer Wangen. Als Hartmut von Gudruns Behandlung durch seine Mutter erfuhr, stellte er diese zur Rede, und Frau Gerlin versprach, Gudruns Los zu mildern. Trotzdem trug sie der Königstochter immer härtere Strafen auf. Fortan musste Gudrun am Strande die Wäsche waschen. Der einzige Trost für die gequälte Gudrun war, dass Hildburg, ihre Gespielin, die Not mit ihr teilte. Mitten im eisigen Winter standen die beiden Mädchen am Meeresstrande und gingen ihrer schweren Arbeit nach. Immer wieder richtete die Königstochter den Blick über die weite See, dorthin, wo sie die ferne Heimat wusste. Hatte man sie denn dort ganz vergessen? Glitt kein Segel von Norden her? Kam nicht der Verlobte, sie zu suchen und ihr Rettung zu bringen? Die Jahre gingen hin. Immer quälender und drückender wurde Gudruns Los in der Fremde, und immer mehr schwand ihre Hoffnung auf Rettung und Heimkehr. Ob Herwig, ihr Verlobter, und ihr Bruder Ortwin und ihre Mutter Hilde nicht mehr am Leben waren? Einst standen Gudrun und Hildburg wieder bei ihrer harten Arbeit am Strande. Das Wetter war rau und kalt, aber die grausame Gerlind hatte sich nicht gescheut, den beiden Jungfrauen sogar die Schuhe zu versagen. Barfüßig, halb erstarrt vor Schmerz und Erschöpfung, so standen sie im Schnee am Meeresufer. Da sahen sie einen Seevogel in den Wellen treiben, und in ihrer Sehnsucht riefen die Jungfrauen ihn an. Der Vogel aber antwortete ihnen mit Menschenstimme. »Harret mutig aus, ihr beiden Dulderinnen, die Rettung ist nah!« Dann hob er sich in die Luft und flog davon. Hatte der Vogel wahr gesprochen? Gudrun und Hildburg fassten neuen Mut. Als sie tags darauf wieder am Strande die Wäsche spülten, schraken sie auf. Ein Boot, in dem zwei Männer standen, näherte sich dem Ufer. Gudrun schämte sich und wollte sich verbergen, aber Hildburg überredete sie zu bleiben. »Wessen Wäsche wascht ihr denn?« fragten die Männer. Sie schienen Mitleid zu haben mit den beiden Mädchen, die zitternd und windzerzaust so schwere Arbeit verrichten mussten. Bereitwillig gaben die Jungfrauen Auskunft, doch eine Belohnung, die man ihnen anbot, schlugen sie aus. »Ihr seid im Normannenlande«, sagte Gudrun, »und die Burg, die ihr dort seht, gehört dem König Ludwig und seinem Sohne Hartmut.« Begierig vernahmen die Fremden, was Gudrun berichtete. »Habt ihr etwas gehört von den Jungfrauen, die vor Jahren als Gefangene hierher verschleppt worden sind, und von denen die eine Gudrun heißt?« fragte eine der beiden Männer. »Ich kannte sie, denn ich gehöre selber zu den Gefangenen, die einst hierher gebracht wurden«, antwortete Gudrun. Da vernahm sie, wie der eine der beiden von seinem Gefährten Ortwin genannt wurde. »Ihr fragt nach der armen Gudrun«, sagte sie dann. »Ich muss euch kundtun, dass sie schon längst ihrer Qual und Mühsal erlegen ist.« Da wurden die Augen der beiden Helden nass. »Bis an mein Lebensende«, rief Herwig, »muss ich nun klagen um sie, die mir zur Ehe versprochen war.« »Ihr wollt mich täuschen, wenn ihr Gudrun eure Braut nennt«, sagte die Jungfrau da. »Denn wäre Herwig am Leben, längst wäre er gekommen, mich zu befreien.« Damit hatte Gudrun sich verraten. Nun wussten Ortwin und Herwig, dass Gudrun vor ihnen stand. Herwig zeigte ihr den Ring, den er einst aus ihrer Hand empfangen hatte, und sah an ihrer Hand den gleichen, den er ihr einst gegeben hatte. Da umarmten und küssten sich die beiden Verlobten in unendlichem Glück. Ohne Verzug wollte Herwig die Mädchen mit sich zu den Schiffen führen. Dem widersetzte sich Ortwin. »Nicht feige wegstehlen wollen wir sie«, sagte er, »sondern nach ehrlichem Kampfe werden wir Gudrun und die Mädchen befreien.« »Sollen wir sie auch nur eine Stunde länger in der Knechtschaft leben lassen?« brauste Herwig auf. »Ich habe meine geliebte Braut wiedergefunden. Nun bringe ich sie in Sicherheit, und dann soll der Rachekampf beginnen, der Kampf um die Gefährtinnen Gudruns und Hildburgs.« Aber der edle Ortwin bestand auf seiner Forderung. »Eher bleibe ich selber hier«, rief er, »und lasse mich an der Schwester Seite von den normannischen Feinden niederstrecken. Nur in Ehren, Gudrun, sollst du befreit werden, aber vertrau auf unsere Treue.« Da fügte Herwig sich dem Willen des Schwagers. Das Versprechen der beiden Tapferen war für Gudrun Trost genug. Mit herzlichem Abschied gingen sie auseinander. Freudige Hoffnung hatte Gudrun ergriffen, ihr Antlitz gewann wieder die blühende Farbe und die Augen erhielten leuchtenden Glanz. »Wir müssen an die Arbeit gehen, sonst erwartet uns Strafe«, mahnte Hildburg. Aber Gudrun wollte vom Waschen nichts mehr wissen. »Bin ich etwa eine Magd, die niedrige Dienste zu leisten hat?« rief sie, und lachend warf sie die Wäsche, die für sie das Zeichen der Knechtschaft war, ins Meer. Königin Gerlind geriet in großen Zorn, als sie erfuhr, was Gudrun mit der Wäsche gemacht hatte. Sie ließ eine Rute binden und befahl, die Jungfrau zu züchtigen. Da antwortete Gudrun: »Ehe ich die Strafe erdulde, will ich zum Manne nehmen, den ich bisher nicht nahm. Bald wird das Normannenland mir, der Königin, dienen.« Durch solche Worte ließ sich die Königin ihren Zorn besänftigen. Sie glaubte wirklich, Gudrun habe nun endlich ihren Sinn geändert und sei entschlossen, Hartmut die Hand zum Ehebunde zu reichen. Sogleich ließ Gerlind ihn rufen. Doch als Hartmut in ungläubiger Freude herbeieilte und die stolze Gudrun als seine Braut in die Arme schließen wollte, wies sie ihn zurück. »Seht, wie ich hier stehe, barfuß und im nassen Gewand, wie ich soeben vom Strande heimgekommen bin. Nicht eher sollt ihr mich berühren, als bis ich euch ebenbürtig bin und die Krone auf meinem Haupte trage.« Hartmut fügte sich ihrem Willen und fragte nach ihren Wünschen. Da verlangte Gudrun königliche Gewänder für sich und angemessene Kleidung für ihre Jungfrauen. »Als Fürstin will ich morgen meinen Bräutigam empfangen«, sagte sie bedeutungsvoll. Gerlins Dienerinnen waren nun voller Eifer bereit, der eben noch so schmählich Misshandelten behilflich zu sein. Nur Gerlind misstraute Gudruns Sinneswandlung, als sie die Königstochter so fröhlich mit den Jungfrauen aus ihrer Heimat scherzen sah und sie glaubte, ihren Sohn Hartmut warnen zu müssen. Doch seine Liebeshoffnung hatte Hartmut blind gemacht und unbesorgt schlug er alle Mahnungen der Mutter in den Wind. Als die Frauen aus dem Hegelingenlande dann zu später Abendzeit allein waren, offenbarte Gudrun ihnen die Wahrheit. »Habt Geduld bis morgen«, sagte sie tröstend, »dann wird unser Leid endlich in Freude verwandelt werden.« Ortwin und Herwig waren inzwischen zur Flotte der Hegelingen zurückgekehrt und hatten mit ihrem Bericht überall frohe Hoffnung geweckt. Nun musste das kühne Wagnis gelingen. Als die Nacht herabsank, lichteten sie die Anker und steuerten beim Mondenschein zur Felsenbucht, wo die Normannenburg herüberdrohte. Glücklich gelangten die Helden ans Ufer, und voller Tatendurst rüsteten sie sich zum Kampfe. Gudrun selber, von einer ihrer Jungfrauen geweckt, sah mit heller Freude vom Fenster aus, wie die ganze Bucht von Schiffen voll war und wie die Schlachthaufen der Hegelingen sich zum Sturme bereitstellten. Die Burg war von allen Seiten umstellt. Erst jetzt ließ der normannische Wächter sein Horn erschallen, um die schlafenden Recken zum Kampfe zu rufen. Doch zugleich tönte Wates Heerhorn schreckenerregend durch die Morgenfrühe. Ein harter Kampf entbrannte. Kühn hatten die Normannen die Tore geöffnet, um den Feinden draußen vor den Burgmauern entgegenzutreten. Doch bald zeigte es sich, dass sie der Kampfeswut der Hegelingen nicht gewachsen waren. König Ludwig stieß auf Herwig, aber der junge König von Seeland, dem der Gedanke an die wiedergefundene Gudrun die Kraft verdoppelte, schlug so wuchtig drein, dass König Ludwig ihm unterlag. Sterbend sank er zu Boden und Herwig schlug ihm das Haupt ab. Hoch auf den Zinnen der Burg stand Gudrun inmitten ihrer Jungfrauen und sah dem wechselvollen Kampfe mit fliegendem Atem zu. Immer stärker wurde die Überlegenheit der vordringenden Hegelingen. Selbst den tapferen Hartmut, der überall im Vorkampfe gestanden hatte, verlangte es nach Rast. Aber als er sich mit seinen Mannen ins Tor zurückziehen wollte, versperrte der starke Wate ihm den Weg und stellte ihn zum Kampfe. Schwer fielen die Streiche der beiden gewaltigen Helden. Da hörte Hartmut, der noch nicht wusste, dass König Ludwig gefallen war, seine Mutter laut den Tod des Gemahls beklagen. Zugleich äußerte sie das Verlangen, Gudrun tot vor sich zu sehen, und entsandte einen ihrer Knechte auf die Burgzinne. Gudrun schrie auf, als sie den Mann mit dem blanken Schwert auf sich zukommen sah, und mit diesem Notschrei aus Todesfurcht zog sie Hartmuts Blicke auf sich, der immer noch in schwerem Zweikampf mit dem grimmen Warte stand. Hartmut eilte herbei, und furchtbar drohte der Normannenfürst, sich an dem gedungenen Mörder zu rächen. Da ließ dieser das Schwert sinken und entfloh. So hatte Hartmut, obwohl selber in Todesnot, Gudrun das Leben gerettet, der immer noch seiner Liebe galt. Bedrängter wurde seine Lage, schon schien er verloren. Da eilte Ortrun herbei und warf sich Gudrun zu Füßen. »Wende den Tod von meinem Bruder ab«, bat sie flehend. »Mein Vater ist erschlagen und all die meinen. Nun erspare mir ein Schicksal, wie du es selber erlebt hast.« Da hatte Gudrun Erbarmen mit der Königstochter, die stets freundlich zu ihr gewesen war, und von der Höhe herab winkte sie Herwig heran und bat ihn, die Kämpfenden zu trennen. Nur mit Mühe konnte Herwig ihre Bitte erfüllen. Zwar wurde Hartmut dem Zorne des unbezwinglichen Warte entrissen, aber gefesselt führten Herwigs Mannen ihn zu den Schiffen. Damit war das Geschick der normannischen Königsburg entschieden. Furchtbar wütete Warte, der sich den Eingang erzwungen hatte durch alle Gemächer. Er wollte Gericht halten mit Gerlind, die die Tochter seines Königs so grausam behandelt hatte. In ihrer Verzweiflung suchte die Königin Hilfe bei Gudrun, die schon Ortrun vor der Wut der Hegelingen beigestanden hatte. Voller Großmut gewährte die edle Gudrun auch ihrer Feindin Schutz und versteckte sie hinter sich. Aber Warte, furchtbar anzuschauen in seiner Kampfeswut, zerrte Gerlind hervor und ließ die Königin mit dem Tode büßen, was sie seiner Herrin angetan hatte. Damit hatte der erbitterte Kampf ein Ende gefunden. In unendlichem Glück umarmte Gudrun den Verlobten und den Bruder, die ihr die Freiheit gebracht hatten. Mit reicher Siegesbeute ging es sodann auf die Heimfahrt. Hartmut und Ortrun wurden als Gefangene mitgeführt. Frau Hilde, die Hegelinnenkönigin, hatte schon durch Boten den glückhaften Ausgang vernommen. Bald lag Gudrun in den Armen der Mutter. Nun endlich wusste sie, dass ihre lange Leidenszeit ein Ende gefunden hatte. Die beiden normannischen Königskinder verwies Hilde zunächst streng aus ihren Augen. Später jedoch fügte sie sich Gudruns Fürsprache. Ortwin nämlich hatte die schöne Ortrun liebgewonnen und warb um ihre Liebe. Und auch Hartmut gegenüber ließ die Königin von ihrem Groll und gewährte ihm Verzeihung und Freiheit. Da bat der junge Normannenfürst die treue Hildburg um ihre Hand, und als bald darauf Gudrun und Herwig den Lebensbund schlossen, für den Gudrun sich 9 Jahre lang bereit gehalten hatte, da sah die Hochzeitsfeier im Hegelingenlande 3 glückliche Brautpaare. Eine lange Friedenszeit folgte nach den schrecklichen Jahren der Entbehrung und des Krieges. Gudruns Schönheit erblühte von Neuem, und ihre Treue, die sie so viele Jahre hindurch bewahrt hatte, wurde in allen Landen besungen.